Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Heute ist vieles cool. Dinge und Menschen, Momente und Erlebnisse, die man früher vielleicht als erstaunlich, wunderschön oder als gefühlskalt oder emotionslos beschrieben hätte. Wir wissen trotzdem immer, was gemeint ist, wenn jemand irgendwas als cool bezeichnet. Das coolste Kleidungsstück der Welt im cool-kühlen Sinne ist wahrscheinlich die Lederjacke, genauer gesagt die schwarze Lederjacke. Ich wette, viele, sehr, sehr viele von euch haben eine, ich übrigens auch, um ehrlich zu sein, sogar zwei. In unserem ersten Vortrag heute geht es um die Herkunft der schwarzen Lederjacke. Welche Geschichte hat die? Besprochen wurde das am 30. September 2016 anlässlich der Tagung Körperbilder, Körperpraktiken. Visuelle Repräsentation, Regulation und Aneignung vergeschlechtlichter Körper und Identitäten in Medienkulturen an der Universität Hamburg. Auf dieser Tagung ging es auch um das Twitter-Meme Distractingly Sexy. Auch diesen Vortrag will ich heute im Hörsaal gerne senden. Aber zurück erstmal zur Coolness.
Coolness, Coolness-Forschung, die Coolness der schwarzen Lederjacken. Coolness ist eine kulturelle Kompetenz der Affektkontrolle. Einmal ging mir ein Schuss durch beide Pelzstiefel durch, ein andermal durch meinen Schal, wieder einmal an meinem Arm durch den Pelz und die Lederjacke durch. Aber nie hat es mich berührt. Auch hier wird deutlich, wie eng der Konnotationsbereich rund um Kälte, Coolness und Unnahbarkeit mit Männlichkeit verwoben und als Gegenentwurf zur Weiblichkeit imaginiert wird. Wann ich verführt werde, das bestimme ich allein. Bis heute spielt die Lederjacke eine zentrale Rolle im Bereich der vestimentären Ikonografie der Coolness.
Aber hallo, Lederjacken sind Coolness zum Tragen. In den vergangenen Jahren wurde die coole Tierhaut von Frauen gerne mit superzarten Blüschen oder geblümten Wallekleidern kombiniert, nach dem Motto, ey, ich bin so zart und feminin, aber auch cool. Aber die Geschichte der Lederjacke, die reicht viel, viel weiter zurück. Die Kulturwissenschaftlerin Katharina Rüß von der Farm-Mode-Akademie für Mode und Design Hannover verfolgt die Geschichte der Lederjacke zurück bis in die Weimarer Republik. Ihr knapp halbstündiger Vortrag heißt »Coole Posen mit Lederjacke und Zigaretten – Visualisierungsstrategien von Coolness in der Literatur der Weimarer Republik«.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute wird im Alltag fast jedem und allem das Adjektiv cool zugeschrieben. Die beliebige Verwendung des Wortes hat sich nicht nur im Jugendjargon, in der Werbung und in der Modewelt etabliert, sondern ist auch im Umfeld von Zeitungen, Medien und Politik verbreitet. Die Semantik des Begriffs Coolness scheint inzwischen so vage und diffus zu sein, dass Dietrich Dietrichsen in seinem 2003 veröffentlichten Aufsatz Coolness, Souveränität und Delegation konstatiert, dass der Begriff Coolness, ich zitiere, heutzutage einen maximalen Grad an Entleerung erreicht hat. Ja, doch trotz aller Wahrheit in der Definition muss Coolness als eine zentrale Kategorie des 20. und 21. Jahrhunderts verstanden werden, die den Alltag und das kulturelle Selbstverständnis diverser Gesellschaften, Sub- und Jugendkulturen in unterschiedlichen Ländern entscheidend mitprägt. Vor allem im Hinblick auf den Umgang mit Kleidung und Gegenständen ist die performative Verkörperung von Coolness zentral. Coolness wird nicht nur spezifischen Gegenständen und Ikonografien zugeordnet, sondern Coolness ist auch eine Praktik des Self-Fashionings. Damit ist eine habituelle Verhaltensweise der Selbstinszenierung gemeint. Diese Selbstinszenierung erweist sich als eine komplexe Kunst des Handelns, die sich durch eine bestimmte Gestik und Mimik und eine bestimmte Art, sich zu verhalten und sich zu kleiden, auszeichnet. Äquivalent bezogen auf den Sprechakt, kann man sagen, ist Coolness im Bereich der Sprache der Mode ein selbstbewusstes und zum Teil widerständiges Spiel mit dem modischen Vokabular. Zwar können coole Selbstdarstellungsformen in unterschiedlichen Räumen und Zeiten verschiedene Ausdrucksvarianten annehmen, doch mit Blick auf die Bandbreite der Coolness-Forschung lässt sich festhalten, dass trotz differierender Akzentsetzungen und Interpretationen meist Einigkeit über die semantische Minimalbedeutung von Coolness herrscht. Coolness ist eine kulturelle Kompetenz der Affektkontrolle und Coolness steht in der Regel für eine Aura der Autonomie und Distanz. In diesem Vortrag soll nun gezeigt werden, wie sich bereits in Romanen und Essays der 20er Jahre erste Phänomene dieser Aura finden lassen. Der Fokus richtet sich dabei nicht auf die allgemeine Frage, wie verschiedene Autoren und Autorinnen bestimmte Körperposen beschreiben und verschiedene Kleidungsstücke in ihre Texte integrieren, sondern ganz speziell darauf, wie in diesen Texten Lederjacken tragenden und rauchenden Figuren die Wirkung von Coolness vermitteln und eben diese Coolness oft auch mit Männlichkeit konnotiert ist. Mehrfach wurde bereits in der Forschung darauf hingewiesen, dass sich vor allem in der Phase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg verstärkt erste coole Verhaltenspraktiken beobachten lassen. Ich gehe jetzt nicht auf die gesamte Forschungspalette ein. Wer Interesse hat, kann gerne später nachfragen. Besonders Helmut Plessner bringt in seiner 1924 veröffentlichten Abhandlung »Grenzen der Gemeinschaft« die Merkmale einer coolen Distanzkultur in der Weimarer Republik auf den Begriff. Ähnlich wie schon Georg Simmel, der bereits 1903 die Blasiertheit des modernen Großstadttypus beschreibt, stellt Plessner fest, dass das Individuum in der industrialisierten, dynamisierten und urbanisierten Welt artifizieller Verhaltensstrategien bedarf, um sich vor potenziellen Angriffen, Ablehnung, Degradierung, Blamagen und möglichem Misstrauen zu schützen. Das zivilisierte Zusammenleben in anonymisierten Großstadtstrukturen kann für Plessner fast nur durch ästhetische Formen und kulturelle Raffinements der Distanzwahrung gelingen. Er formuliert damit das Bild einer Gesellschaft, die einer potenziellen Kampfzone gleicht. Dieses Bild ist nicht zuletzt auch von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs geprägt, der eine Art Erinnerungshorizont bildet, vor dem sich eine Haltung der cool abgeklärten Desillusioniertheit entwickelt. Der Mode kommt in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle eines raffinierten Maskierungsspiels in einer Welt der Nicht-Idylle zu. Interessant ist in diesem Kontext, dass besonders viele modische Phänomene, die bis heute gleichsam als Klassiker der Coolness gelten, wie etwa Armee- und Camouflagejacken, es gibt dazu auch gerade in Frankfurt eine tolle Ausstellung, Trenchcoats, Pilotenbrillen und speziell schwarze Lederjacken, ihre zeichenhafte Prägung im Kontext der von Männern dominierten Kriegs-, Kampf- und Konkurrenzsphäre erhalten. Ich gehe jetzt ein auf die Coolness der schwarzen Lederjacken. Bis heute spielt die Lederjacke eine zentrale Rolle im Bereich der vestimentären Ikonografie der Coolness. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Lederoberbekleidung überwiegend im abenteuerlichen Milieu des Motorsports als Schutzausrüstung der ersten Autofahrer und Flieger getragen. Es sind vor allem Männer, die das Autofahren und Fliegen dominieren. Daher wird die Automobilkultur schon früh geschlechtsspezifisch als eine Männerdomäne konzipiert. Umso ungewöhnlicher erscheint es den Zeitgenossen, dass sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch Frauen in diese Domäne wagen. Die autofahrenden Frauen werden dabei als Selbstfahrerinnen oder auch Amazonen bezeichnet. Denn die Regel ist, sie fahren nicht selbst. Insgesamt erweist sich die Auto- und Flugkultur als ein mobiler Raum, in dem nicht nur neue Moden wie wetterfeste Lederoberbekleidung, Hauben, Gummimasken, Lederhandschuhe, Staubbrillen und Overalls entwickelt werden, sondern in dem auch bestimmte kulturelle Praktiken und Körpertechniken erprobt und kultiviert werden. Denn das Steuern eines Fahrzeugs in der Luft oder auf der Straße verlangt ein hohes Maß an Risikobereitschaft, Affektkontrolle, kühler Selbstdisziplin sowie selbstständiges und spontanes Agieren und Reagieren. Es handelt sich dabei um Merkmale, die als Eigenschaften auch einer kriegerisch-sportlich konnotierten Coolness bezeichnet werden können. Diese Eigenschaften werden auch den Lederjacken der Autofahrer und Piloten zugeschrieben. Besonders eindrucksvoll lässt sich das am Beispiel des 1930 in der Frankfurter Zeitung erschienenen Artikels »Leder und Mode« von Siegfried Krakauer zeigen. In diesem Aufsatz berichtet Krakauer über die internationale Lederschau in Berlin und konstatiert, dass ein Hauptteil der in der Ausstellung präsentierten Artefakte die kriegerischen Utensilien einnehmen. Mit Blick auf die neue Lederbekleidung der Piloten und Autofahrer weist Krakauer auf die veränderte, schlichte Ästhetik der Lederausrüstung des beginnenden 20. Jahrhunderts hin, die er als, ich zitiere, nüchtern und handfest beschreibt. Diese Formsprache illustriert für Krakauer auch den Wandel der Kampfbedingungen in der Moderne. Zitiere, die Kriegsmethoden haben aufgehört, romantisch zu sein. Als romantisch und damit als veraltet erscheinen ihm in der Gestaltung besonders, ich zitiere, kunstgewerbliche Feinheiten. Schmückte man früher die militärischen Instrumente aus, so geht man heute auf dem Gebiet höchst prosaisch zu Werk. Kaum ein Kleidungsstück drückt in der Zwischenkriegszeit so stark die von Krakauer beschriebene neue Ästhetik der coolen Nüchternheit aus, wie die schwarze Lederjacke, die während des Ersten Weltkriegs durch die deutschen Flieger international bekannt gemacht wird. Seit dem Jahr 1916 tragen die deutschen Aviatoren schwarze Lederjacken. In Kombination mit Beinschützern sowie verstärkten Lederhelmen, Schutzbrillen und pelzgefütterten Handschuhen. Mit dieser Montur grenzen sie sich als Elitegruppe von dem grau gekleideten Heer der Bodentruppen ab. Man muss dazu sagen, die Flieger entstammen aus der Kavallerie und die Kavallerie war in der Tradition ein Privileg des Adels. Und viele Adlige waren dementsprechend auch bei den Fliegern. Dass die Flieger während des Kriegs und auch in der Zwischenkriegszeit als lässige Helden wahrgenommen und medial inszeniert werden, hat auch mit den neuen im Ersten Weltkrieg eingesetzten Flugzeugen zu tun, die von alleinfliegenden Piloten gesteuert werden. Diese Maschinen ermöglichen einzelne Luftgefechte Mann gegen Mann und verlangen ein spontanes und kreatives Agieren. Für diese Luftgefechte besonders bekannt und auch für seine schwarze Lederjacke ist das deutsche Fliegerass Manfred von Richthofen. Um seine Person entsteht während des Ersten Weltkriegs ein regelrechter Massenkult, der durchaus an die Inszenierung der heutigen Pop- und Superstars erinnert, die hier auch vielfach in schwarzen Lederjacken agieren. 1917 publiziert Richthofen, der auch vor allem als The Red Baron oder Der Rote Baron bekannt ist, seine Autobiografie Der Rote Kampfflieger. Selbst in den USA, ich glaube vielen Amerikanern ist Richthofen noch mehr ein Begriff als uns, weil alle eigentlich Snoopy kennen und da der Rote Baron ein Dauerschrecken ist eigentlich. Richthofens Buch, das im Ullstein Verlag erscheint, verkauft sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs fast 400.000 Mal und bis zum Jahr 1939 1.226.000 Mal. Hier inszeniert sich der Flieger in nahezu beispielloser Kriegsverherrlichung, ähnlich lässig wie ein Cowboy, der als Prototyp des Coolen permanent auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, Ordnung und Anarchie, Eigenmächtigkeit und Gesetz balanciert. Betont unaufgeregt schildert Richthofen in seinen Aufzeichnungen Anekdoten über lebensgefährliche Ereignisse und nimmt damit gewissermaßen den in den 20er Jahren populären, nüchtern und kühl wirkenden Erzählstil der neuen Sachlichkeit vorweg. Über psychische Zustände, Ängste oder Sorgen spricht der Flieger dagegen nicht. Vielmehr stellt er das Materielle und die Oberflächen seiner Kleidung in den Vordergrund seiner Betrachtung. Ich zitiere: Einmal ging mir ein Schuss durch beide Pelzstiefel durch, ein andermal durch meinen Schal, wieder einmal an meinem Arm durch den Pelz und die Lederjacke durch. Aber nie hat es mich berührt. Solche Schilderungen und die medial verbreiteten Fotografien, auf denen der Pilot als attraktiver Mann mit schief aufgesetzter Fliegermütze, eine schwarze Lederjacke tragend in seinem Flugzeug sitzend abgebildet ist, führen dazu, dass die schwarze Lederjacke vermehrt im kollektiven Bildgedächtnis als Teil eines lässig coolen Stylings an Bedeutung gewinnt. Wie der britische Autor und Rockmusiker Mick Farren in seiner 1985 publizierten Abhandlung The Black Leather Jacket darlegt, lässt sich das coole Image, das der schwarzen Lederjacke bis heute in unterschiedlichen Sub- und Jugendkulturen zugeschrieben wird, unter anderem auch auf Manfred von Richthofen und seine Fliegertruppe zurückführen. Zitat: The problem was that they looked so damn cool. Unter cool versteht hier Farren die autoritäre und unnahbare Wirkung, die die deutschen Flieger mit ihrer schwarzen Lederkluft vermitteln. Ihre Kleidung lässt sie wie unverletzliche Krieger in dunklen Rüstungen erscheinen. Und so souverän und gefährlich wollen in den 50er und 60er Jahren oder auch bis heute eigentlich offensichtlich viele Jugendliche wirken. Zitat Farren: We find ourselves in a fantasy of knights in armor. Damit greift Farren das bereits während des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik verbreitete Motiv der Flieger als Ritter auf, das immer wieder das Narrativ über die motorisierten und in Leder gekleideten Männer prägt. Auch Valerie Steele weist ähnlich wie Farren auf die zentrale Bedeutung der deutschen Flieger für die Faszinationskraft des schwarzen Leders hin. Sie hält fest, dass schwarzes Leder vor allem, ich zitiere, durch deutschen Einfluss in die Modegeschichte gekommen zu sein scheint. Bis heute zählt es zu den zentralen Insignien der sogenannten bösen Mode, wie Birgit Richard, das Buch liegt übrigens hier aus, der Band, in dem sie das geschrieben hat, im Hinblick auf das Styling der Black Metal und Gothic Szenen konstatiert. Schwarzes Leder hat etwas von einer materiellen Realität umgesetzten kriegerischen Drohung, die aber nicht a priori für Aggressivität steht, sondern oft auch das Kaschieren einer Verletzlichkeit bedeutet. So kaschiert in Marie-Louise Fleißers 1931 erschienenen Roman Eine Zierde für einen Verein die kühl wirkende autofahrende Händlerin Frieda Geier mit ihrer schwarzen Lederjacke teilweise ihre Verletzlichkeit, um sich in der Männerdomäne der autofahrenden Händler zu behaupten. Frieda tritt im maskulin wirkenden Look der Garçon mit kurzen Haaren auf. Sie kleidet sich im Stil der weiblichen Girl Driver. Als Girl Driver bezeichnet Ruth Lanzhoff-York in ihrem 1927 in der Zeitschrift Die Dame erschienenen Essay das Mädchen mit wenig PS, die autofahrenden Frauen der Weimarer Republik. Hier ist Ruth Lanzhoff-York zu sehen und dieses Foto hat diesen Artikel auch illustriert. Sie trägt dort einen Ledermantel, allerdings aus Rindsleder, also mit Kuhflecken drauf. Diese Selbstfahrerinnen wollen nicht den Eindruck erwecken, ich zitiere, sie seien Damen und wollen sich in den Mantel helfen lassen oder dass sich jemand bückt, wenn sie etwas fallen lassen. Mit ihrem Opel fährt Frieda durch verschiedene Regionen und Dörfer der Republik und verkauft dort Mehlprodukte. Während ihrer Arbeit muss sie, Zitat, gegen lauter Männer antreten, die ihre Kollegen sind. Vor diesem Hintergrund ist auch ihr gesamter Habitus von der Willensstärke, der Härte und der Schwierigkeit des Konkurrenzkampfs geprägt, indem sie sich als Frau beruflich in einer Männerdomäne durchsetzen muss. Als emanzipierte Frau verlässt Frieda gleichsam die Sphäre des vermeintlich klassisch Weiblichen, die mit heimischen Wohnstuben, Gefühlsbetontheit und mit dem Inbegriff symbiotischer Wärme assoziiert wird und begibt sich, ich zitiere Fleißer, in die Fröste der Freiheit. Als Fröste der Freiheit bezeichnet Fleißer die moderne industrialisierte Welt, die sie mit dem konventionell männlich markierten Terrain der Technik, des Sports, des Wagemuts und des Abenteuers verknüpft. In dieser Sphäre hat Frieda gelernt, ihre Gefühle zu kaschieren, sich möglichst cool zu präsentieren und, ich zitiere, in Qualen zu lächeln. Besonders mit ihren distanzierten Blicken, die etwas kalt wirken, sie wandern von einem zum anderen ungerührt, irritiert und fasziniert sie die dörfliche Bevölkerung zugleich. Sabina Becker hält fest, dass Fleißer in der Neubearbeitung ihres Romans das Wort kalt durch die Wörter nicht weiblich ersetzt. Auch hier wird deutlich, wie eng der Konnotationsbereich rund um Kälte, Coolness und Unnahbarkeit mit Männlichkeit verwoben und als Gegenentwurf zur Weiblichkeit imaginiert wird. Ich kürze jetzt etwas, nur, es ist nur kurz zu sagen nochmal zum Thema böse Mode, dass Friedas Kleidung und auch ihr gesamter Habitus von Gustls Mutter, also ihrem Liebhaber, die Mutter, als, sie wird wie so ein Vampir beschrieben und als Hexe diffamiert und auch ihr Freund sagt irgendwann, sie ist eine Abgesandte des Satans. Also das heißt, die ledergekleidete Frau ist in der Provinz, wird diffamiert in diesem Sinne. Ich gehe jetzt weiter ein auf die Bedeutung ihrer Lederjacke. Während der 20er Jahre tragen zwar kaum deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen eine Lederjacke, dennoch ist das Kleidungsstück vor allem in den letzten Jahren der Weimarer Republik nicht nur in der Maschinenwelt der Motoristen, sondern auch in der politischen Welt populär. Als vestimentäre Chiffre der kommunistischen Revolte gewinnt die schwarze Lederjacke zum einen durch Sergei Eisensteins Film Oktober aus dem Jahr 1927 an Bedeutung. Denn hier tritt Lenin in einer dunklen Lederjacke auf. Aber jetzt speziell zu Marie-Louise Fleißer interessant. Auch Bertolt Brecht mit seiner Selbststilisierung als Lederjacke tragender Künstlerrebell sorgt für die gesteigerte Wahrnehmung der Lederjacke als Kleidungsstück linksintellektueller Nonkonformisten. Denn Brecht spielt mit dem ambivalenten und kontroversen Bedeutung, die der Lederjacke als Kleidungsstück sowohl abenteuerlicher Flieger als auch linker Revolutionäre anhaften, wenn er sich 1927 in Lederkluft von dem Maler Rudolf Schlichter im Umfeld einer Fabrikkulisse porträtieren lässt, wie wir hier sehen, oder eben von dem Fotografen Konrad Ressler im dunklen Ledermantel und Zigarre rauchend lässig posierend in Szene wirft. Brecht erscheint auf diesen Bildern als cooler Typ, der mit seinen Posen seine Verachtung für das Bürgertum und dessen literarischen Idole wie etwa Thomas Mann zum Ausdruck bringt. Zur gleichen Zeit beschwört er passend zu seiner ikonischen Selbstinszenierung als cooler Motorheld mit verschiedenen Gedichten über das Autofahren die futuristische Mensch-Maschinen-Allianz. So schreibt Brecht das Werbegedicht Singende Steierwagen für die Autofirma Steier, das 1931 im Uhu-Magazin veröffentlicht wird. Als Dank dafür wird ihm von der Firma ein neuer Wagen kofinanziert. Ja, vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass Marie-Louise Fleißers Frieda mit ihrer Lederjacke subtil oft auch auf diese von Brecht repräsentierte Kultur der Bohème und großstädtischen Asphaltkultur hinweist. Doch nicht nur, ich komme jetzt zu den Zigaretten, doch nicht nur mit ihrer Lederjacke und ihrem maskulin konnotierten Styling dokumentiert Frieda auf modischer Ebene ihre Unabhängigkeit. Auch mit der Geste des Zigarettenrauchens signalisiert sie für Gustl eine, ich zitiere, gottverlassenen Stolz, als sage sie, wann ich verführt werde, das bestimme ich allein. So lässt Marie-Louise Fleißer die Zigarette im Machtkampf zwischen Frieda und Gustl einerseits zum Anlass für den Streit des Paares werden, andererseits löst sie aber auch eine Steigerung seines Begehrens aus. Ich zitiere nun eine längere Passage. Dann bietet er ihr eine Zigarette an, nur damit sie sein Zündholz ausbläst. Unmittelbar danach tut es ihm leid, dass er sie in den Stand gesetzt hat zu rauchen. Nun kann er zwar immer noch ihren Kopf vor Entzücken gegen den eigenen Magen pressen, aber die Zigarette ist ihm dabei im Wege. Zigarette weg, kommandiert Gustl. Er will sie ihr gewaltsam entwinden. Unbegreiflicherweise denkt Frieda, dass die Zigarette ein gutes Mittel zu ihrer Verteidigung ist. Du willst wohl Propaganda gegen weibliches Rauchen machen, sagt Frieda. Seine Augen brennen auf wie die tierischen Lichter an ihrem Widerstand. Ende des Zitats. In dieser Szene entsteht die Wirkung, dass derjenige, der Frieda ungefragt zu nahe kommt, sich dem Risiko aussetzt, sich an der glühenden Asche ihrer Zigarette zu verbrennen. Die Zigarette avanciert hier zu einem Miniaturobjekt der weiblichen Selbstermächtigung und zum anderen zum Attribut der Produktion verführerischer Distanz. Frieda widmet sich lieber ihrer Lust am Rauchen, statt sich Gustl hinzugeben. Kaum eine Darstellung der neuen Frau in der Weimarer Republik kommt ohne die Zigaretten aus. Das Rauchen ist Mode und es fungiert auch als Signal der Emanzipation und eines neuen Weiblichkeitsentwurfs. Oft hat es den Anschein, als würden die Zigaretten als Accessoire erst den jeweiligen Look der Garçon, des Girls oder des Flappers komplettieren. Doch die Zigarette ist nicht nur ein zentraler Part zahlreicher Modeinszenierungen, sie erweist sich auch als Requisit der Coolness par excellence. Nicht nur in zahlreichen Romanen der Weimarer Republik, sondern auch in Magazinen, auf Gemälden, Fotografien und in Filmen der 20er Jahre wimmelt es nur so von selbstbewussten Frauen, die mit coolen Blicken und mit Zigaretten ihre Distanziertheit zur Schau stellen. Insgesamt erweist sich das Rauchen als bedeutender Teil der Akzentuierung von Rollen, Körperbildern und Typisierung. Wie die modische Kleidung fungiert es oft als Gestus des Genusses, als Modernitätsmarker und als visueller Ausdruck der Suggestion von Souveränität. Nicht zuletzt stellt das Rauchen dabei eine Facette der Inkorporierung dar. Denn die Zigarette synthetisiert sich meist mit dem Körper der Figuren zu einem Stilensemble der Coolness. Besonders die neue Frau nutzt die Zigarette, um sich die Wirkung von kühler Überlegenheit, Lassivität und eleganter Raffinesse zu geben. Ja, wie neu und rebellisch die Pose des weiblichen Rauchens den Zeitgenossen erscheint, zeigt sich daran, dass das Rauchen im 19. Jahrhundert noch vorrangig mit kulturellen Praktiken und speziellen Räumen, Gegenständen, Attributen verknüpft ist, die primär den Männern zugestanden werden, also ähnlich wie das Autofahren. Ähnlich wie im Bereich der Kleidung erweist sich auch im Bereich des Tabakkonsums vor allem das 19. Jahrhundert als eine Ära, in der besonders stark polare Grenzziehungen entlang der Geschlechter gezogen werden. Während des Ersten Weltkriegs avanciert die Zigarette zum festen Standardattribut der Soldaten und zum Sinnbild männlicher soldatischer Coolness schlechthin. Maler wie Otto Dix und Ernst Ludwig Kirchner inszenieren sich während des Kriegs mit locker im Mundwinkel platzierten Zigaretten und mit ungezwungenen Körperhaltungen im Gestus lässig distanzierter Coolness auf Fotografien und Selbstporträts. Diese Darstellungen fungieren auch als Zeugnisse des Rauchens in der Öffentlichkeit. Für Daheimgebliebene erweisen sich diese Selbstinszenierung der Männer als rebellischer Konventionsbruch mit der kaiserlichen Drilldisziplin und als Sinnbild des Sittenverfalls. Dennoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbietet sich für Männer das Rauchen in der Öffentlichkeit, während der Dienstzeit und in Anwesenheit von Frauen. So avanciert im Ersten Weltkrieg im Kontext der permanenten Todesgefahr das Rauchen als Zeichen eines demonstrativen Genusses zum Inbegriff cooler Unaufgeregtheit. Der rauchende Soldat stellt mit seiner Zigarette seinen stoischen Gleichmut zur Schau. Insofern geriert das Rauchen als eine Art Relaxing Island und eines kurzen Genussmomentes in einer Umgebung, die von Unruhe, Bedrängnissen und Stress geprägt ist. Die Zigarette kann en passant im Fast-Smoke-Modus konsumiert und ihre Länge als kurzer Zeitabschnitt während impressionistischer Begegnungen an Transitorten wie etwa Bahnhöfen, in Zugabteilen oder in Hotels und Cafés gemessen werden. Gut, in den 20er Jahren avanciert die Zigarette dann vorzugsweise in den Großstädten zur populären Rauchware für Männer und Frauen gleichermaßen. Der Effekt der coolen Distanziertheit verstärkt sich dabei vorwiegend durch das Nichtbeachten der Blicke der anderen. Das lässt sich schön am Beispiel von Vicky Baums Roman Menschen im Hotel zeigen, in dem die Sekretärin Flämmchen sich in einer Hotelhalle zur Schau stellt. Ich zitiere: Flämmchen, völlig unberührt von den Blicken ringsum, mein Gott, wie war die das gewöhnt, holte mitten in der Halle stehend mit einer buschikosen Bewegung ein kleines Zigarettenetui aus ihrer Manteltasche und begann zu rauchen. Mit dem Dunst der Zigarette verschleiert Flämmchen hier ihre Nervosität und demonstriert ihre ostentative Gelassenheit. Flämmchen evoziert mit ihrer nonchalanten Routiniertheit des Rauchens den Eindruck, dass ihr die Blicke der anderen vollkommen egal sind. Doch obwohl sich in dieser Zeit der Zigarettenkonsum von Frauen zur Mode entwickelt, ist er keinesfalls überall anerkannt und akzeptiert. Das Rauchen der Frauen wird zwar in Städten toleriert, aber auf dem Land wird es als dekadente Mode von Herrentöchtern und Fremden diskreditiert. Dabei zeichnet sich die Zigarette durch eine eigentümliche Doppeldeutigkeit aus. Denn obwohl sie einerseits für coole Gelassenheit steht, wird sie doch andererseits stärker als die Pfeife oder Zigarre mit der urbanen Welt der nervösen Betriebsamkeit verknüpft. Sie ist ähnlich wie die Lederjacke eng mit der modernen, technisch-wissenschaftlichen Zivilisation verbunden und symbolisiert die Dynamik sozialer Praktiken ebenso wie die Individualisierung von Lebensstilen. Ja, auffällig ist gleichzeitig auch, dass die Raucherinnen in der Literatur der Weimarer Republik häufig die Körperposen von Soldaten adaptieren. Also sie rauchen nicht nur, sondern übernehmen dann auch eben Körperposen, die an die Fotografien erinnern, die die Soldaten einnehmen. Ich zitiere noch zwei Beispiele und dann komme ich zum Schluss. Besonders lässig inszeniert sich in Vicky Baums Roman Hell in Frauensee das mondäne Girl My Listen Hop, in dem sie sich mit einer runden Mütze, wie französische Gebirgstruppen sie tragen, präsentiert und sich ähnlich wie die Soldaten des Ersten Weltkriegs eine Zigarette in den Mund und beide Hände in die Taschen ihres Regenmantels steckt. Also das Hände in die Taschen stecken, wie hier Chanel das auch zeigt, oder dieses die Hände in die Hüften stellen, ist eine typische Männerpose, mit der auch eben die Soldaten sich auf den Fotografien im Ersten Weltkrieg inszeniert haben. Und hier nochmal ein Beispiel für die Lederkleidung. Sie schlendert mit einem maskulinen Automantel aus Leder und einer Autokappe mit nicht geschlossenen Lederriemen sowie einer Zigarette im Mund und mit betont unbeteiligten Mienen umher. In der Regel gibt sich Mai im Zusammenhang mit ihrem Freund überlegen und unverwundbar. Und anstatt zu weinen, raucht sie dann lieber noch eine weitere Zigarette. Weil Mais Stimme zu zittern begann und weil sie ihre Wimpern nass vor Tränen spürte, nahm sie rasch eine zweite Zigarette hervor. Zitat Ende. In Irmgard Koins 1932 erschienenen Roman Das kunstseidene Mädchen gibt sich auch Doris den Anschein cooler Blasiertheit. Demonstrativ eine Zigarette rauchend geht sie ins romanische Café und imitiert dort die coolen Posen der Künstler und Intellektuellen. Zitat: Da legte ich meinen Kopf weit zurück, während sie reden, und werfe Blicke in die Luft und höre nicht zu. Und plötzlich presse ich meinen Mund ganz eng zusammen und dann leger auf, blase Rauch durch die Nase und werfe voll Gleichgültigkeit und eiskalt ein einzelnes Fremdwort in sie hinein. Zitat Ende. Umgeben vom schützenden Qualm ihrer Rauchware täuscht Doris hier mit ihrer zur Schau gestellten Kühle vor, ebenfalls eine Künstlerin zu sein, die offenbar nur ein einziges Fremdwort zu äußern braucht, um in den intellektuellen Kreisen des romanischen Cafés anerkannt zu sein. Ich zitiere: Weil nämlich alle einzelnen Fremdworte in Gespräche geworfen ein Symbol sind, und ein Symbol ist das, was immer passt. Wenn man es mit Sicherheit macht, schämt sich jeder, es nicht zu verstehen. Zitat Ende. Dieses Gefühl der Sicherheit scheint sich für Doris besonders während des Rauchens als Praktik der coolen Maskierung einzustellen. Sie fühlt sich dann als Teil der Gruppe der im Café versammelten Schriftsteller und Maler, die alle anderen geringschätzen, die nicht in ihre Runde gehören. Zitat: Da saßen wir Künstler unter sich. Manchmal gehen dicke Bäuche durch, die gucken nur und gehören nicht dazu. Wir verachten sie. So, insgesamt erweisen sich in den Texten, wie zu sehen war, der Weimarer Republik schwarze Lederjacken und Zigaretten bei der Visualisierung der Coolness als äußerst exquisite oder effektive Requisiten, cooler Posierung.
Soweit die Kulturwissenschaftlerin Katharina Rüß in ihrem Vortrag Coole Posen mit Lederjacken und Zigaretten, den sie am 30. September 2016 anlässlich der Tagung Körperbilder, Körperpraktiken in Hamburg gehalten hat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Auf dieser Tagung stellten auch Cornelia Brandner, Katharina Lobinger und Miriam Stehling ihre Untersuchungen zum Twitter-Phänomen Hashtag Distractingly Sexy vor. Brandner und Lobinger sind beide Professorinnen der Kommunikationswissenschaft und beide sind auch Fachgruppensprecherinnen für visuelle Kommunikation bei der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Dr. Miriam Stehling ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Tübingen. Und worum geht's bei Distractingly Sexy? Um Folgendes. Der britische Biochemiker und Nobelpreisträger Tim Hunt hatte 2015 auf einer wissenschaftlichen Tagung gesagt, Frauen im Labor lenken ab. Zitat: Drei Dinge passieren, wenn sie im Labor sind. Du verliebst dich in sie, sie verlieben sich in dich und wenn du sie kritisierst, fangen sie an zu heulen. Zitat Ende. Tja, der Rest ist Geschichte. Ein feministisches Online-Magazin forderte danach Wissenschaftlerinnen auf, Fotos von sich zu posten unter dem Hashtag Distractingly Sexy. Tausende, Zehntausende sind diesem Aufruf gefolgt. Die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerinnen haben sich dann angeschaut, was gepostet und wie über die Posts berichtet wurde. Ihr Vortrag heißt Meme als Diskursintervention. Visuelle Körperrepräsentationen im Diskurs um Sexismus am Beispiel von Hashtag Distractingly Sexy. Ich empfehle euch wärmstens, parallel zum Zuhören mal auf Distractingly Sexy Posts auf Twitter zu gucken. Auch 2 Jahre nach diesem Aufruf gibt es nämlich immer wieder noch neue Fotos von Frauen in unförmigen Raumanzügen, in Funktionskleidung, mit Gasmasken oder mit Augenschutz. Mein Favorit ist aktuell eine junge Frau, die hinter ihrer Schutzbrille ganz freundlich lächelt und dazu die Innereien einer frisch geöffneten Ratte in die Kamera hält. Dazu folgender romantischer Text: Being distractingly sexy while pulling out the guts of a rat. So, jetzt aber der Vortrag. Den Auftakt macht Miriam Stehling, dann übernimmt Katharina Lobinger.
Es geht um Distractingly Sexy und wir sind uns nicht ganz sicher, ob Sie sich alle damit auskennen, also vielleicht mit Distractingly Sexy, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Hashtag. Und ich würde gerne, bevor wir mit der Vorstellung von Distractingly Sexy und auch unserer Analyse beginnen, nochmal ein wenig was zu unserem theoretischen Rahmen sagen. Also was haben wir eigentlich genau untersucht, nämlich nicht nur ausschließlich Bilder, sondern das in einem etwas größeren Kontext und in einem größeren theoretischen Rahmen. Und die Folien, die jetzt kommen, sind recht voll und ich werde die aber nicht alle so im Einzelnen vorstellen, sondern Ihnen nur eine Idee davon geben, wo wir das einordnen, in welchem Kontext wir Distractingly Sexy untersucht haben. Das heißt also, wir haben uns vor allen Dingen dem Hashtag zugewandt, dem Hashtag Distractingly Sexy, über den eben in verschiedenen sozialen Medien wie Twitter und Instagram zum Beispiel überwiegend sogenannte Fotomeme verbreitet wurden. Und die werden auch oft als Meme-Hashtag oder virales Meme eben bezeichnet. Und wir wollen gerne auch noch Ihnen kurz vorstellen, was wir unter einem Meme verstehen. Ein Meme ist ein Element, was aus verschiedenen digitalen Elementen besteht, die eben nicht nur von mehreren Benutzerinnen und Benutzern geteilt werden, sondern auch von vielen Akteurinnen und Akteuren erzeugt und verändert werden. Das heißt also, Meme sind üblicherweise multimodal, also bestehend aus Bildern, verbalen Texten und Tags. Also das heißt, wir haben uns nicht nur die Bilder angeschaut, auch, aber nicht nur, sondern das in einem Kontext von Multimodalität betrachtet. Solche Meme haben eben auch gemeinsame inhaltliche Eigenschaften, also sie gehören auch zusammen und sind mit Elementen verknüpft, die zum selben Meme gehören. Wir verstehen Memes in unserer Forschung, in unserem Forschungsprojekt auch als Form politischer Partizipation, während aber politische Partizipation in unserem Verständnis sehr breit gefasst ist und auch also Meme als Form von politischer Partizipation verstanden werden, über die sich Ausdruck verliehen wird und über die an einer öffentlichen Diskussion teilgenommen wird. Deswegen auch unser Titel Meme als Diskursintervention. Ja, in diesem Zusammenhang verstehen wir Hashtags auch als sogenannte Ad-Hoc-Öffentlichkeiten, die entstehen als User-Generated Content in einem Moment, in dem sie gebraucht werden. Und wir fanden diese Definition von Ad-Hoc-Öffentlichkeiten sehr passend, gerade für Distractingly Sexy, was Sie, glaube ich, im laufenden Vortrag auch noch besser verstehen werden. Ich möchte außerdem noch erwähnen, dass wir das Beispiel Distractingly Sexy ausgewählt haben als einen Untersuchungsgegenstand, den wir im Kontext eines sogenannten Hashtag-Feminismus bzw. eines feministischen Hashtag-Aktivismus einordnen wollen. Und diesen verstehen wir mit Ricarda Drüecke als Protestartikulation, die es ermöglichen, gesellschaftliche Normierungsstrategien zu diskutieren und Normen und Werte des Zusammenlebens sowie Zuschreibungen an Männlichkeit und Weiblichkeit zu reflektieren. Und daraus ergeben sich für uns, für unser kleines Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, zwei relevante Forschungsfragen mit verschiedenen Unterfragen, die lauten: Welche Bildtypen werden im Diskurs unter dem Hashtag Distractingly Sexy verwendet und welche Rolle spielt dabei auch der weibliche Körper? Und zweitens, welche Resonanz- und Anschlussdiskurse haben die Bilder in journalistischen Massenmedien erzeugt und mit dem Fokus, welche Deutungsmuster oder Interpretationsframes finden sich über Distractingly Sexy in diesem Fall im deutschsprachigen Mediendiskurs?
Ja, und ich werde jetzt erstmal beginnen. Vielen Dank. Mit der Frage, was ist eigentlich Distractingly Sexy, worüber sprechen wir hier? Vielleicht haben es viele von Ihnen oder einige von Ihnen mitbekommen. Es war eine Hashtag-Protestaktion von weiblichen Wissenschaftlerinnen, die reagiert haben auf eine Aussage des Biochemikers Tim Hunt, der im Rahmen einer Tagung in Seoul gesagt hat, wohl in einer lockeren Mittagsrede: There are three things that happen when they, girls, are in the lab. You fall in love with them, they fall in love with you. And when you criticize them, they cry. Er musste daraufhin zahlreiche seiner Ehrenämter zurücklegen. Es gab zuerst einige Tweets aus dieser Runde, auf der Tagung. Es waren Wissenschaftsjournalistinnen noch dazu, die vor Ort versammelt waren. Am 10. Juli, es wurde von etwas unglücklich, könnte man sagen, von feministischen Online-Medien wurde dieser Fall aufgegriffen und das Online-Magazin Vagenda hat auf Twitter schließlich am 10. Juni 2015 den Auftrag losgetreten, sieht man hier: Call for all female scientists to upload pictures of themselves at work with the hashtag distractingly sexy. Innerhalb weniger Stunden gab es etwa 10.000 Tweets und es folgte eine sehr umfassende und umfangreiche Berichterstattung über den Protest. Ich habe hier mal ein paar Beispiele von Memes, Makro-Memes, von Fotos rausgegriffen. Ich werde jetzt aber vorstellen, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben gesagt, uns interessiert der gesamte Verlauf auf Twitter, was ist passiert. Wir haben auch Instagram erfasst, aufgrund plattformspezifischer Ästhetiken, wie wir dank Maria Schreiber wissen. Die können wir hier noch nicht präsentieren. Wir haben eine quantitative Analyse des Tweets gemacht, haben dann eine Bildtypenanalyse eines repräsentativen Samples der Bilder vorgenommen und haben das in Bezug oder versuchen das in Bezug zu setzen mit der Berichterstattung in deutschsprachigen Mainstream-Medien, also mit dem deutschsprachigen Mediendiskurs. Dazu hat Miriam Stehling eine wissenssoziologische Diskursanalyse nach Keller durchgeführt und vor allem eine Feinanalyse von 16 Zeitungsartikeln in verschiedenen deutschen Mainstream-Medien angefertigt. Zur Bildtypenanalyse ganz kurz. Ich kann leider nicht ins Detail zur Methode gehen. Wir folgen hier weitestgehend den Vorschlägen von Elke Grittmann und Ilona Ammann. Und da wurden Bildtypen für die journalistische Berichterstattung, also als Methode zur Analyse der journalistischen Berichterstattung, vorgeschlagen, da hier besonders wiederkehrende Bildmotive durch Routinisierung zu erwarten und erkennbar sind. Wir würden aber sagen, Ähnliches lässt sich, obwohl es keine umfassende Typengeschichte gibt, auch für den Online-Bereich mittlerweile sagen. Das heißt, auch hier haben wir sehr stark wiederkehrende Motive, die wir uns dann im Detail eben ansehen möchten. Das sieht jetzt etwas merkwürdig aus. Ich habe dann passendere visuelle Darstellungen. Da wir aber wissen, dass Hashtags oft drehen, also das heißt, dass dann konkurrierende Aussagen im Verlauf eines Tweets hinzukommen, wollten wir eine möglichst langfristige Perspektive wählen. Das heißt, wir sind gleich zu Beginn mit dem Aufruf eingestiegen. Am 10.06.2015 geht es richtig los und sind bis März 2016 gegangen mit der Erfassung der Daten von Twitter. Ich glaube, man kann eindeutig von einem Longtail sprechen. Das heißt, da passiert sehr viel sehr früh und dann passiert eigentlich sehr weniges. Insgesamt hatten wir 30.864 Tweets ohne Retweets, also sondern nur wirklich von Usern losgetretene Tweets, die nicht weiterverbreitet wurden. Die haben wir nämlich nicht erfasst in der Folge. Davon sind 13.040
mit einem Link versehen, der meist auf Medienberichterstattung linkt oder auf andere Plattformen. 7908 Tweets enthalten Bilddateien, die von den Usern hochgeladen wurden, also User-Generated oder User-Produced Content, meistens Bilder, und die interessieren uns in der Folge im Besonderen, auf die gehen wir weiter ein. Jetzt kommt eine vielleicht etwas bessere Darstellung. Das ist der Verlauf des Hashtags in den ersten Stunden. Und was wir hier sehen können ist, es gab am 10. Juni um 10.38 Uhr den Aufruf, sich daran zu beteiligen. Am 12. Juni war bereits, also bis dahin waren 50% der Tweets gepostet. Insgesamt waren nach, also 92% aller Tweets nach 325 Stunden. Das heißt, sehr, sehr vieles gleich zu Beginn, stark abfallend. Klassische Halbwertszeit von solchen Protestaktionen liegt, wie man aus der Literatur weiß, bei mehreren Stunden. Das hier sind 10-Minuten-Intervalle. Also auch hier sieht man einen sehr kurzfristigen Anstieg. Dann haben wir das Sample für unsere Bildanalyse gezogen, da wir ja nicht alle untersuchen konnten. Und man sieht hier, wir sind mit einem Zufallssample mit 95% Konfidenzintervall sehr gut an dem Verlauf der Tweets mit Dateien dran. Nur zur Veranschaulichung, also wir haben aus jeder Phase der ersten Tage sozusagen auch Bilder dabei. Ich gehe jetzt nicht, kann nicht eingehen auf die inhaltlichen Elemente der verbalen Aussagen, die wir erfasst haben. Ich konzentriere mich hier nur auf die Bildtypenanalyse, die wir aber ein bisschen kontrastieren mit den Aussagen dazu. Ich kann sagen, es gibt viele Bildtypen, aber drei, die besonders ins Auge stechen. Den ersten haben wir genannt Women in Science. Es waren 410 Bilder insgesamt. 74 davon We are Women in Science, 73 zeigen Forschungs-Selfies, 72 zeigen, wir haben es genannt, Research in Action. Also es passiert etwas, man sieht Forschungsprozesse. Das ist nicht dazu bestimmt, dass Sie den Text lesen, dafür geht es zu schnell. Es soll nur zeigen, wie diese Bilder aussehen. Der erste Bildtyp Selfies zeichnet sich dadurch aus, dass wir Self-Shooting-Praktiken hier zusammengefasst haben. Das heißt, die Fotografin ist auch die dargestellte Person. Das resultiert, wenn es One-Arm-Length-Selfies sind, automatisch in einer sehr geringen sozialen Distanz. Das heißt, man ist sehr nahe an der Person dran. Also ein sehr homogener Bildtypus mit Schnappschusscharakter, der eine bestimmte Selfie-Ästhetik aufweist. Typischerweise sind das Bilder, die nicht zu Erinnerungszwecken aufbewahrt werden, sondern die für den Moment produziert werden. Und dieses für den Moment sieht man auch daran, dass wirklich Bezug genommen wird auf die Aussagen von Tim Hunt. Ganz stark passiert das durch so ein Gegenspiel von Ermächtigung, Entmächtigung, könnte man vorsichtig sagen. Also es werden die meist jungen Forscherinnen ordnen sich ganz bewusst der stereotypen Sichtweise dieses Tim Hunts Aussage zu und sagen, oh ja, heute musste ich wieder weinen, so sexy bin ich im Lab. Hier sieht man, not shopping for high heels makes Dr. Vicky cry. Also man sieht einerseits den Doktortitel, aber die verniedlichende Form des Vornamens. Also es ist so ein Wechselspiel und man könnte das als Anaphrase bezeichnen. Das heißt, man sieht eine ganz, entweder im Text oder im Bild, eine ganz klare Zuordnung. Ja, ich bin so, wie der Vorwurf sagt, aber durch den Bruch, meistens mit den Bill-Elementen, sieht man eben, es ist eine ironische Zuordnung, die dadurch gebrochen wird. Hinzu kommt natürlich, dass das, was so distractingly ist an den Frauen, nämlich ihre optische Erscheinung, in vielen Fällen einfach, ja, man sieht es hier, verhüllt ist. Also man sieht die Frauen gar nicht. Ich muss mich sehr beeilen. Ich mache deswegen den Bildtypus 2 ganz schnell und sage, Women in Science war ganz faszinierend. Man sieht nämlich, es sind Frauen im Forschungskontext, die posieren für das Bild und sagen, hey, das bin ich im Lab. Also es geht nicht um den Forschungsprozess. Sie zeigen den eigenen Körper, der auch hier wieder meistens stark verhüllt ist. Die soziale Distanz ist etwas größer und es gibt ganz starke Bezüge zu Tim Hunt. Man sieht Behälter voll mit Tränen, die auch so beschriftet werden, etc. Also man sieht Küsse und weinende Frauen. Und hier eben aber auch wieder diese Kontrastierung mit Professionalität und Knowledge. Also hier hat eine Forscherin cried so much, I had to program my robot to hand me tissues. Das heißt, sie ist zwar sehr emotional und weint, wenn sie kritisiert wird, aber sie war imstande, einen Roboter so zu programmieren, dass er ihr dann da aus der Patsche hilft. Der letzte Bildtyp, den ich ganz kurz erwähne, ist Research in Action, der auch sehr spannend ist, weil wir davon ausgehen, dass diese Bilder im Vorfeld entstanden sind, nicht für diesen Hashtag. Das heißt, im Feld, es wird zwar auch manchmal posiert, aber es geht eher um den Spaß an der Forschung oder um die skurrile Situation in der Forschung, die, man könnte sagen, nachträglich durch den Tweet, durch den Text im Tweet ein Reframing erhält und eben zu diesem Hashtag zugeordnet wird. Also I might have a Spider-Man complex, definitely a turn-on for man, Hashtag distractingly sexy. Also das wurde wahrscheinlich nicht für diesen Zweck aufgenommen, aber im Nachhinein durch den Text so verankert. Also Roland Barth spricht hier von Anchorage. Ich gebe jetzt an Miriam über, die den Diskurs noch kurz, ganz kurz in ein, zwei Folien vorstellt.
Genau, ja, vielen Dank, Katharin. Genau, wir haben uns bemüht, ja auch die Fachgruppen zusammenzubringen und die Idee dieser Tagung natürlich auch zu symbolisieren und wollten versuchen, diese Bildanalysen, die Katharina und Cornelia zusammen gemacht haben, mit dem Diskurs auch in Zusammenhang zu bringen. Also wie werden eigentlich diese Bilder, die über diesen Hashtag verbreitet werden, auch wahrgenommen und welche Resonanz finden sie im sogenannten Mainstream-Medien-Diskurs? Ich gehe jetzt nicht auf diese Ausdrucksweise ein, aber das haben wir jetzt erstmal so genannt, weil ich eben diese Feinanalyse von vor allen Dingen jetzt für diese Präsentation im deutschsprachigen Mediendiskurs gemacht habe. Ich habe mich gefragt, wie kommt es da vor, distractingly sexy? Wie wird es da abgebildet? Ich habe zwei dominante, sich allerdings gegenüberstehende Deutungsmuster herausarbeiten können. Und das ist ganz interessant. Das erste Deutungsmuster, was überwiegend da war, war eben, dass Tim Hunt dort im Fokus steht in den Artikeln, aber als Betroffener, als Opfer. Er ist eben durch diese, das sind Zitate, die auch auf der Folie stehen, durch die Welle der Entrüstung oder der Empörung oder auch eben durch den Shitstorm, wie distractingly sexy auch oft bezeichnet, oder den Lynchmob sogar, zum Rücktritt gezwungen worden. Also er ist auch der Protagonist in diesen Artikeln, hauptsächlich und ganz oft mit Porträtaufnahmen von ihm bebildert und weniger dann mit den Wissenschaftlerinnen, die über den Hashtag getwittert haben. Und dann gibt es eben ein anderes Deutungsmuster, was auch dominant ist. Das sind dann eben die Artikel, die Wissenschaftlerinnen darstellen, wie sie eben sehr kreativ und humorvoll in den sozialen Medien gegen die Äußerungen Hunts sich wehren und dagegen kontern. Da werden ganz klar auch diese Memes im Vordergrund stellt. Ganz oft gibt es recht wenig Text und es gibt ganz viele Bilderreihen, also auch viele Bilderreihen, wo die Memes aus Twitter hauptsächlich übernommen werden und dann eigentlich wenig kommentiert, sondern einfach nur übersetzt werden, weil die meisten Memes auf Englisch sind. Und da werden eben die Memes in den Vordergrund gestellt, diese humorvolle Art, diese kreative Art, auf die Äußerungen überhaupt erstmal zu reagieren. Aber es wird überhaupt nicht als Intervention in einen Diskurs um Sexismus oder Benachteiligung von Frauen in der Wissenschaft wahrgenommen und auch geframed. Das heißt also, wir haben verschiedene Deutungsmuster, die gegenüber der Aktion entweder ablehnend verurteilend sind, also der Shitstorm, der Lynchmob, der den armen Tim Hunt zum Rücktritt zwingt, oder eben unterstützend, lobend, super, die Wissenschaftlerinnen sind total kreativ, klasse, die sind richtig, also was Katharina vorgestellt hat in den Bildtypen, auch die sind ermächtigt, die sagen was, die können was und sind dann auch noch witzig dabei. Das ist eine ganz interessante Sache. Und was interessant ist eben, dass das in allen Artikeln eigentlich gar nicht als ernstzunehmende politische oder gesellschaftliche Intervention geframed wird oder gedeutet wird. Es wird dem Hashtag zwar ein Effekt zugesprochen, der aber dann wirklich nur im negativen Sinne, nämlich dass Tim Hunt zurücktreten musste und nicht im Sinne von, hier haben Wissenschaftlerinnen eine Intervention gemacht, hier haben sie eben, sind sie sichtbar geworden, haben sich gezeigt, um zu sagen, das wollen wir so nicht, so ist es nicht oder so, sondern das wird gar nicht thematisiert. Die unterstützenden Frames, die ja durchaus zwar da sind, aber die sich dann ganz stark auf diese Aktion auch in den sozialen Medien beziehen und sagen, die sind kreativ, die sind humorvoll, die Wissenschaftlerinnen, und sie kommen aber selber fast gar nicht zu Wort, sondern es werden hauptsächlich die Tweets und die Bilder abgebildet und dann eben noch im Idealfall auch noch übersetzt, aber sie werden nicht wenig selber zitiert oder in anderen Zusammenhängen zitiert. Es gibt ein paar wenige Artikel, die so ein bisschen Hintergrundartikel sind, die auch nochmal Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen, die zu Benachteiligungen in der Wissenschaft forschen. Aber die Wissenschaftlerinnen, die Bilder selbst getweetet haben zum Beispiel, kommen so gar nicht zu Wort. Ganz oft wird auch deutlich, dass der Fokus der Berichterstattung auf der Bedeutung von Hunts Worten liegt. Also das heißt, ist es jetzt ein Scherz oder nicht? Und wie ernst müssen wir das nehmen? Und eben, das wird ganz oft thematisiert, ist es jetzt legitim, dass diese Aktion zu dem Rücktritt geführt hat und so weiter. Das wird ganz, ganz viel in den Vordergrund gestellt. Bezüge zum Feminismus gibt es ganz, ganz schwach nur und auch eher im negativen Sinne. Und die Thematisierung von strukturellen Ursachen von Sexismus und Diskriminierung bleibt so gut wie komplett aus. Zum Fazit können wir sagen, dass wir vor allen Dingen herausfinden konnten, dass die sogenannten banalen alltäglichen Bildgenres sehr humorvoll für eben Partizipation und Protest in den sozialen Medien genutzt werden und dass wir hier auch gerade nicht stereotype Körperrepräsentationen von Frauen in der Wissenschaft finden und dass da auch viele Parallelen, wie Katharina und Conny herausgefunden haben, zu visuellen Darstellungsweisen der Medienberichterstattung über Wissenschaftlerinnen und auch deren Selbstdarstellung, insbesondere in Bezug auf das Motiv was gibt und es aber im Gegensatz zu anderen Studien eine starke Abweichung bei dem Wie, nämlich bezüglich der fotografischen Professionalität, des Genres und der ästhetischen Konvention gibt, wie Katharina ja auch schon gezeigt hat. Im Gegensatz zu diesen sehr, was wir verkürzend annehmen können, das ist sehr ermächtigend, sehr von den Wissenschaftlerinnen selbst in die Hand genommenen Aktionen auch in den sozialen Medien ist die Abbildung im Mediendiskurs eben sehr ambivalent und es werden auch ganz klar Verkürzungen und Vereinnahmungen sichtbar, wie aber auch zum Beispiel Ricarda Dröke und Elke Zobel in ähnlichen Studien zu dem Hashtag Aufschrei feststellen konnten. Also da sind ganz ähnliche Muster, die sich da zeigen, auch zu unserem Hashtag Distractingly Sexy. Und dass Humor hier eine große Rolle spielt und dass wir annehmen, dass dieser sogenannte Maskierungseffekt durch diese humorvolle, mimetische Darstellung auch entsteht. Das heißt also, der Humor, der in diesen Tweets steckt und in dieser Aktion steckt, hat den Effekt, dass die politische oder gesellschaftliche Bedeutung der Aktion einfach verringert wird bzw. gar nicht so wahrgenommen wird, sondern dass es gerade in der Medienberichterstattung ganz klar als eine lustige, kreative Aktion wahrgenommen wird, aber eben nicht mit einer politischen oder gesellschaftlichen Botschaft oder Intention. Eben im Gegensatz dazu in der Berichterstattung die Aktion eher als ein Shitstorm oder eben ein witziges Meme ohne weitreichende Konsequenzen und Intentionen wahrgenommen wird.
Soweit also Miriam Stehling und Katharina Lobinger in ihrem Vortrag Meme als Diskursintervention. Visuelle Körperrepräsentationen im Diskurs um Sexismus am Beispiel von Hashtag Distractingly Sexy. Gehalten haben sie ihn anlässlich der Tagung Körperbilder, Körperpraktiken am 30. September 2016 in Hamburg. Zwei weitere Vorträge dieser Tagung findet ihr online bei uns auf deutschlandfunknova.de unter dem Titel Biertrinkende Männer und dicke Frauen. Und gleich noch ein Hinweis: Morgen Abend senden wir im Hörsaal einen Vortrag des Soziologieprofessors Hartmut Rosa. Mal wieder senden wir so einen, muss ich dazu sagen. Aber wir hier in der Hörsaalredaktion sind seit seiner Theorie zur Steigerungslogik und zur Beschleunigung unserer Gesellschaft große, große Rosa-Fans und wollen eben auch gerne nachvollziehen, welche Möglichkeiten er jetzt sieht, diese Steigerungslogik zu durchbrechen. Resonanz lautet sein Zauberwörtchen. Und was das ist und wie es funktioniert, erklärt der begnadete Redner morgen Abend bei uns im Hörsaal. Macht's gut, bis morgen hoffentlich. Katja Weber wünscht euch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.